Hallo und herzlich willkommen zu meiner allerersten Folge von Bariatrisch Stark Du, deinem Podcast für Selbstliebe, Leichtigkeit und nachhaltigen Erfolg nach deiner Magenverkleinerung. Ich bin Annika und ich freue mich riesig, dass du heute dabei bist. In dieser Folge möchte ich mich vorstellen und dir erzählen, wie ich mich für meine OP entschieden habe, welche Herausforderungen ich gemeistert habe und warum ich heute andere auf ihrem Weg begleiten möchte. Also würde ich sagen, starten wir direkt mal rein. Viel Spaß beim Hören! Ja, ich glaube, wenn ich dir meinen Weg jetzt erzähle, dann kann das gut sein, dass du dich in gewisser Weise damit identifizieren kannst. Denn ich glaube, das, was ich an Erfahrungen gesammelt habe über die letzten, ich sag mal, 30 Jahre, ist relativ typisch für übergewichtige Menschen und insbesondere Frauen, die sich irgendwann mit dem Thema Magenverkleinerung auseinandersetzen. Zumindest die Menschen, die irgendwann mit Adipositas zu kämpfen haben. Einer chronischen Krankheit, die leider nach wie vor sehr unterschätzt wird und ich sag mal in der allgemeinen Gesellschaft nicht als solche anerkannt wird. Und das ist einer der Gründe, da komme ich aber später auch nochmal zu, warum ich für mehr Aufklärung sorgen möchte und warum ich dir Mut zusprechen möchte, wenn auch du jemand bist, die oder der mit diesem ganzen Thema sich aktuell auseinandersetzt. Jetzt aber erst einmal zu mir. Seit ich zurückdenken kann, ist das Thema Abnehmen, Kalorien zählen, Diäten etwas, was mich begleitet. Ich habe einen konkreten Schlüsselmoment aus der Grundschule, in dem ich in der Sporthalle sitze und mich rumschaue, die anderen Mädels sehe und das Gefühl habe, ich bin viel zu dick und ich muss abnehmen. Und das mit nicht mal 10 Jahren. Und das Ganze wurde dann später gepaart, als es auf die weiterführende Schule ging, mit Hänseleien, Mobbing. Ich wurde fette Tonne genannt. Ich wurde wirklich jeden Tag von Mitschülern fertig gemacht, die irgendwann erkannt hatten, dass das Thema Gewicht und Selbstwert etwas ist, womit sie mich knacken können. Und so habe ich mich dann irgendwann mit 13 Jahren, als auch die ganzen zusätzlichen Bilder in der Bravo, im Fernsehen kamen von super schlanken Stars, null Diäten, das war damals das Size Zero sozusagen, dass ich das Gefühl hatte, jetzt muss ich auch nachziehen und habe dann mit 13 angefangen, eine Diät zu starten. Meine allererste. Und das, was anfing mit, ich esse weniger Süßigkeiten, endete innerhalb von kürzester Zeit damit, dass ich so wenig versucht habe, wie möglich zu essen. Und teilweise ein halber Apfel und 2 Schlucke Wasser, das waren, was ich am Tag in meinen Körper gelassen habe. Und das hat natürlich innerhalb von kürzester Zeit sehr starke Veränderungen nach sich gezogen. Ich glaube, ich habe in 2 Monaten fast 15 Kilo abgenommen damals, was natürlich auch bei meinen Eltern die größten Alarmglocken hat schrillen lassen, Gott sei Dank. Ich bin noch mal knapp an einer Magersucht vorbeigeschlittert. Ich glaube, wenn ich das Thema weiter so betrieben hätte, dann wäre das die erste Essstörung gewesen, in die ich gerutscht wäre. Dazu ist es glücklicherweise nicht gekommen. Nichtsdestotrotz war das der Punkt, an dem ich meine Diätkarriere, ich setze es mal in imaginäre Anführungszeichen, gestartet habe. Denn seitdem begleiten mich Kalorienzählen, Gedanken um Essen, die Bewertung von Lebensmitteln, die Aufteilung in Gut und Böse. Und ich habe, ich würde fast sagen, alles Erdenkliche, was es an Diät- und Abnehmprogrammen gibt, ausprobiert, von eben Kalorienzählen zu Programmen wie Weight Watchers, irgendwelche Schlankkuren, also sowas wie Almaseed, Kohlsuppendiät, FDH, Intervallfasten, Saftkuren, ich weiß gar nicht, was ich dir noch alles aufzählen kann, aber you name it, I tried it, ich bin mir relativ sicher. Und natürlich habe ich auch, und das wirst du sicherlich kennen, Erfolge verzeichnet. Ich habe teilweise 20 Kilo abgenommen. Ich war glücklich, ich war froh, aber ich konnte es nicht halten, weil am Ende des Tages es überhaupt nicht nachhaltig war. Das heißt, ich habe versucht, mein Leben in ein gewisses Muster der Abnehmprogramme zu quetschen und habe immer nur gedacht, okay, ich muss jetzt durchhalten, bis ich an Punkt X bin und wenn ich erstmal da bin, dann kann ich wieder normal essen. Und das ist, glaube ich, der größte Trugschluss, den man macht, denn wenn man wirklich dauerhaft gesund und nachhaltig abnehmen möchte, dann gibt es kein davor und danach oder normal und unnormal, sondern es geht um eine Veränderung. Und dazu erzähle ich gerne später noch mal etwas mehr. Aber nichtsdestotrotz hat es am Ende dann dazu geführt, dass als ich an irgendeinem Punkt war, wo ich das so nicht mehr durchhalten konnte, wo ich mir so viel verboten habe, wo ich so viel Disziplin und Konsequenz über Wochen, über Monate aufgewendet hatte, bis ich irgendwann nicht mehr konnte, bis der Kraftakt zu groß wurde. Und dann kam ganz schnell der umkehrende Effekt. Ich habe wieder gegessen und zwar nicht wie in Anführungsstrichen vorher, sondern meistens noch mehr, weil ich mir ja so viel verboten hatte und das Gefühl hatte, ich muss es aufholen, sodass ich nicht nur die Kilos, die ich vorher abgenommen hatte, wieder drauf hatte, sondern meistens noch mehr. Der sogenannte Jojo-Effekt. Und das Ganze hat sich über die letzten, ja, fast 30 Jahre, ich würde mal so sagen 25 Jahre, hochgeschaukelt. Und so habe ich im Prinzip, seit ich 13 war, in den Jahren danach und durch diese ganzen gescheiterten Diätversuche 60 Kilo zugenommen, also einen ganzen Menschen zusätzlich draufgepackt. Und ihr könnt euch sicherlich vorstellen, neben dem Gefühl, dick zu sein, nicht genug zu sein, was ich ja ohnehin schon hatte, dass sich das dadurch nicht verbessert hat, aber dass natürlich auch andere Themen dazu kamen, wie gesundheitliche Themen, ne? Die Knie taten weh, die Füße schmerzten, ich hatte keinerlei Konditionen, nach drei Treppenstufen brauchte ich ein Sauerstoffzelt, ich hatte mit Schlafapnoe zu kämpfen, das heißt, ich hatte Atemaussetzer nachts, ich bin morgens super unerholt aufgewacht. Ich hatte keine Energie, ich war permanent müde. Glücklicherweise hatte ich zu dem Zeitpunkt keine, ich sag mal, schwerwiegenderen Begleiterkrankungen, sowas wie Diabetes, was leider auch sehr häufig Folgeerkrankungen von Übergewicht sind. Aber ich wusste trotzdem, dass wenn ich jetzt nicht die Reißleine ziehe und nachhaltig etwas verändere, dass das auch nicht mehr weit ist. Und ich hatte einfach Angst um mich selber. Ich war nicht mal 40 Jahre alt und ich fühlte mich im Prinzip, als wäre ich 80 oder 90. Ich fühlte mich absolut eingeschränkt. Und so habe ich angefangen, ein bisschen auf Google zu recherchieren. Ich war auf Instagram unterwegs und ich hörte immer wieder den Begriff Adipositas-Zentrum und fing dann an zu googeln und fand auch tatsächlich ein Zentrum hier gar nicht so weit von mir entfernt, wo ich einen Termin vereinbarte und vorstellig wurde und wirklich literally mit den Worten aufschlug: Ich brauche Hilfe, ich muss was ändern. Und die Antwort, die ich bekam, die fand ich relativ unzufriedenstellend, denn der Arzt sagte zwar super, dass Sie da sind und natürlich können Sie was verändern, aber ganz ehrlich, auf natürlichem Wege was zu verändern, können Sie absolut vergessen, das werden Sie ohnehin nicht schaffen, Sie brauchen eine OP. Und jeder, der sich schon mal mit dem Thema Magen-Bypass oder Magen-Schlauchmagen, also insgesamt Magenverkleinerung auseinandergesetzt hat, weiß, dass es in Deutschland, wenn man möchte, dass die Krankenkasse die Kosten übernimmt, ein sogenanntes multimodales Konzept im Vorwege braucht. Da erzähle ich auch in einer der folgenden Episoden noch mal ein bisschen mehr dazu. Das geht aber im Prinzip darum, auf klassischem Wege noch mal zu versuchen, Gewicht zu verlieren und wenn man es dann nicht schafft, dann eben den OP-Weg zu gehen. Und der Arzt hat aber das Konzept ein bisschen in Anführungsstrichen missbraucht, indem er sagte: Naja, Sie können das versuchen. Wenn Sie abnehmen, super, dann brauchen Sie nicht wiederkommen, aber Sie werden das ohnehin nicht schaffen und dann machen Sie doch wieder einen Termin, dann sehen wir uns und dann besprechen wir alles Weitere. Also, ich wurde im Prinzip ohne Hilfestellung entlassen und man war im Prinzip nur bereit, mich zu unterstützen, wenn ich dann auch den OP-Weg gehen möchte. Und OP war zu dem Zeitpunkt was, was ich sag mal, als Last Resort in Erwägung gezogen habe, im Sinne von, okay, vielleicht irgendwann mal, wenn wirklich gar nichts anderes mehr geht. Aber ich hatte mir schon erhofft, vielleicht nochmal ernsthafte Versuche zum Abnehmen vorher zu starten. Und so ging ich frustriert nach Hause, habe sehr, sehr lange mit mir gehadert, habe mich mit Freunden, Familien unterhalten, die über drei Ecken sehr häufig Leute kannten, also gar nicht firsthand, sondern wirklich nur über drei oder vier, fünf Ecken. die irgendwelche Horrorgeschichten erzählt hatten, wie schrecklich das alles sei und man dürfte ja nach der OP gar nichts mehr essen und sowieso nur noch ganz viel und man hätte keine Lebensqualität mehr und man würde sich übergeben, wenn man nur irgendwie ganz kleines bisschen Sprudelwasser trinken würde. Und ich weiß nicht, was ich da noch alles für Geschichten gehört habe. Also absolute Horrorgeschichten, wo für mich dann ganz schnell der Punkt war, dass ich dachte, um Gottes Willen, das will ich mir doch nicht wirklich antun. Ich hatte dann auch nochmal den Kontakt zu einer Selbsthilfegruppe hier im Umkreis gesucht, wo ich dann glücklicherweise sehr, sehr unterschiedliche Einblicke bekommen habe, denn alle aus der Selbsthilfegruppe, die sich haben operieren lassen, haben eigentlich eigenstimmig oder einstimmig gesagt, dass nicht alles super ist und es auch kein leichter Weg ist, aber dass eigentlich alle froh waren, diesen Weg gegangen zu sein und sich ärgern, ihn nicht schon früher gegangen zu sein. Und das war für mich zumindest nochmal ein sehr, sehr guter Anstoß und ein realistischer Einblick, den ich erhalten habe. Und trotzdem wurde mir auch in den Gesprächen relativ deutlich, dass die Gründe und die Ursachen für mein Übergewicht, nämlich emotionales Essen bis hin zu Binge-Eating, also wirklich krankhafte Essanfälle, die auch im klinischen Sinne, im psychiatrischen Sinne behandlungswürdig sind, in den Griff kriegen muss. Denn wenn ich die nicht in den Griff bekomme, bevor ich mich operieren lasse, sollte ich das tun, mir über kurz oder lang das Genick brechen würden und das meine Lebensqualität auf jeden Fall deutlich einschränken würde. Denn selbst mit verkleinertem Magen gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, sich selber zu vertricksen und trotzdem die falschen und zu viel Kalorien zu sich zu nehmen und dann doch langfristig wieder zuzunehmen. Und da habe ich gesagt, wenn ich mich operieren lassen sollte, dann auch wirklich als letzten Schritt in meiner Diät- oder Abnehmkarriere. Und das soll dann auch wirklich der Schlussakkord sein. Und danach möchte ich in ein unbeschwertes, leichtes Leben starten. Und so vergingen im Prinzip, ja, ich würde sagen, fast 9 Monate, in denen ich mit Hilfe von Therapie an genau diesen Themen gearbeitet habe, wo ich mich nochmal sehr, sehr stark mit mir selber auseinandergesetzt habe. Ich habe trotzdem das MMK gestartet, das heißt, ich bin zur Ernährungsberatung gegangen, ich habe meine Bewegung gesteigert, ich habe darauf geachtet, was ich esse, ich habe meine Kalorien getrackt, das heißt, ich habe auch Untersuchungen gemacht, die alle notwendig gewesen wären für die OP, einfach um vorbereitet zu sein und habe mir aber sehr lange die Option offen gehalten, ob ich das wirklich machen möchte. Und es gab einen Punkt, wo ich wusste, jetzt muss ich was ändern, jetzt muss ich diesen Weg gehen. Es führt kein Weg daran vorbei. Und das war mein Urlaub in Sri Lanka im März 2024. Ich war mit einer kleinen Reisegruppe, mit einer guten Freundin unterwegs und ich hatte mich so auf diesen Urlaub gefreut. Ich habe vorher auf Insta die coolsten Fotospots geresearched. Ich habe mich damit auseinandergesetzt. Ich war total hyped, diesen Urlaub zu machen und es war auch wirklich ein grandioser Urlaub. Sri Lanka ist ein unglaublich tolles Land. Ich kann es jedem empfehlen, der noch nicht da gewesen ist. Aber es gab verschiedene Momente, wo ich einfach dachte, so geht es nicht weiter. Und ich glaube, der einprägsamste Moment war, dass wir mit der Gruppe auf einen Berg steigen wollten. Und das war beschrieben in Reiseführern als ein Berg, der sicherlich einige Stufen hatte, der aber gut erreichbar ist für eigentlich fast jeden Reisenden und Reisende. Und ich habe aber nach den ersten 10 Stufen, ich sag mal, es waren aber auch 35, 40 Grad Hitze, das muss ich auch dazu sagen, aber ich habe ganz schnell gemerkt, das schaffe ich nicht. Ich habe schwere Beine, ich fange jetzt schon an zu pusten und insgesamt waren das, glaube ich, 400 Stufen. Ich hatte gerade mal 10 hinter mir, ich schaffe das nicht. Ich wüsste auch gar nicht, selbst wenn ich zur Hälfte hochkomme, schaffe ich es wieder heil runter. Und so musste ich relativ schnell abwinken und sagen, ich kann nicht mit hochkommen, ihr müsst ohne mich gehen und ich warte hier unten. Und das war so niederschmetternd und es war so unangenehm und peinlich für mich. Als ich dann hinterher die Fotos gesehen habe, dieser Blick, den man von diesem Berg hatte, ich war so traurig, ich kann das gar nicht in Worte fassen, beziehungsweise es macht mich heute noch so traurig, dass ich eine Erinnerung, die ich hätte schaffen können für mich selber, auf die ich mich so gefreut hatte, verpassen musste, weil mein Körper nicht in der Lage war, diese, ich würde mal sagen, Alltagsbewegung zu meistern. Und ich bin eine Person, die sowieso unglaublich gerne reist, die die Welt sehen will, die Dinge machen möchte, die erleben möchte. Und ich habe gemerkt, dass ich an einen Punkt komme, wo das nicht mehr geht, beziehungsweise wo mein Körper, meine Kondition, meine Gesundheit mir vorschreiben, was ich kann und nicht mein Herz. Und das ist etwas, wo ich gemerkt habe, das möchte ich nicht. Nicht mit nicht mal 40 Jahren. Sicherlich wird der Punkt irgendwann im Alter kommen, but now is not it. Und ich muss etwas verändern. Und deswegen, kurz nachdem ich wieder zu Hause war, wusste ich, okay, jetzt ist es soweit. Und ich wusste aber auch, in dem Adipositas-Zentrum, in dem ich zur Behandlung war, fühle ich mich nicht wohl. Hier möchte ich den Weg nicht gehen, sondern ich möchte ganzheitlich beraten werden. Ich möchte empathischer beraten werden. Das heißt, ich habe mich nochmal schlau gemacht. Ich habe nochmal neu recherchiert. Ich habe insbesondere auf Themen wie Nachsorge geachtet. Ich bin zu Infoveranstaltungen gegangen und habe dann irgendwann ein Adipositas-Zentrum gefunden, in dem ich das Gefühl hatte, hier bin ich richtig, hier geht mein Weg, hier geht meine Geschichte weiter, und konnte dann Gott sei Dank auch innerhalb von, ich glaube, es waren 3 Monate, die ich dann nochmal Ernährungsberatung wieder aufgreifen musste, nochmal Sport dokumentieren musste. Das hatte ich zwischenzeitlich so ein bisschen pausiert und konnte dann aber alles, was ich schon vorher vorbereitet hatte, nutzen, sodass ich dann im Oktober 2024 meinen Weg Richtung OP-Saal machen konnte. Und ich hatte mich zu dem Zeitpunkt so sehr mit dem Thema auseinandergesetzt und so sehr mit meinen Ängsten und meinen Sorgen und dem, was für mich das Worst-Case-Szenario nach der OP gewesen wäre. Zum Beispiel, ich kann kein Wasser mehr mit Kohlensäure trinken, ich vertrage meine Lieblingslebensmittel nicht mehr, ich kann zum Beispiel keine Spaghetti mehr essen, keine Pasta, ich muss mich regelmäßig übergeben, ich bin nicht mehr leistungsfähig. Es gibt ja viele, viele Nebenwirkungen. Ich möchte jetzt niemandem Angst machen, aber ich finde es sehr, sehr wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und das nicht schön zu reden. Natürlich zeige auch ich auf meinem Instagram-Kanal vorrangig die tollen Seiten und die positiven Veränderungen, weil ich auch sehr viel Glück gehabt habe und einfach sehr, sehr viel Positives nach dieser OP eingetreten ist. Aber es kann auch schief gehen, und es gibt auch auf Instagram einige Profile, wo es sehr schief gegangen ist, wo Themen wie extreme Komplikationen gekommen sind, Koma, wo auch nach vielen Jahren dann irgendwann Probleme mit der Magenverkleinerung aufgetreten sind. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, sich damit sehr differenziert auseinanderzusetzen und für sich selber abzuwägen, möchte ich diesen Weg gehen oder nicht. Denn es gibt natürlich auch die Möglichkeit, ohne OP abzunehmen. Der ist wahrscheinlich deutlich schwerer, weil man einfach dieses Tool der Magenverkleinerung nicht hat, was einen zusätzlich unterstützt. Aber auch die Magenverkleinerung ist nicht das Tool, sondern es ist ein Hilfsmittel, und man muss trotzdem einen großen Weg seiner Reise selber gehen. Und deswegen muss man einfach schauen, wenn eine OP aus gesundheitlichen Gründen möglich ist, ob man diesen Weg für sich selber gehen möchte. Und ich habe für mich eben entschieden, ich möchte diesen Weg gehen, und deswegen war ich an dem OP-Tag selber voller Vorfreude. Ich war natürlich in gewisser Weise nervös, aber ich habe mich viel mehr gefreut, und ich habe gedacht, jetzt geht's endlich los und jetzt kann ich endlich starten und jetzt beginnt mein Leben voller Leichtigkeit und Freiheit. Und ich habe mich einfach gut gefühlt, weil ich wusste, es ist für mich der richtige Schritt. Und ich habe ja eben schon angedeutet, dass ich im Vorwege sehr, sehr viel gemacht habe, denn ich habe mir von meinem ersten Besuch im Adipositas-Zentrum bis zum OP-Termin knapp ein Jahr Zeit gelassen, in dem ich wirklich sehr, sehr intensiv an mir gearbeitet habe. Ich habe, und das hatte ich ja eben schon erwähnt, mir tatsächlich therapeutische Hilfe gesucht und mich um das ganze Thema emotionales Essen, Essgewohnheiten, was erfüllt Essen oder was hat Essen für mich für einen Zweck? Weil ich glaube, wenn man tatsächlich mit sehr starkem Übergewicht in Form von Adipositas zu kämpfen hat, dann erfüllt Essen in der Regel immer ein Mittel, das nicht der Nährstoffversorgung dient, sondern eine Lücke der Einsamkeit füllt, einem Trost bietet, einem hilft, andere Gefühle einfach tiefer weiter wegzuschieben, zu verdrängen. Und so war es auch bei mir. Und das ist sehr, sehr individuell und sehr persönlich. Und ich glaube, da muss jede Person und auch du einmal in dich reinhorchen. Und das sind aber Themen, die ich sehr stark für mich beobachtet habe und gemeinsam mit meiner Therapeutin aufgearbeitet habe. Und wo ich tatsächlich auch vor der Operation schon Verbesserungen erzielen konnte, wo ich von Binge-Eating-Anfällen, die dann teilweise schon 5-mal in der Woche stattgefunden haben, auf, ich sag mal, ein, zwei reduziert habe, teilweise auch Wochen hatte, in denen gar nichts war. Und das war schon ein riesiger Fortschritt. Und das war so, so wichtig, und zu erkennen, was sind meine Trigger? Was muss ich tun, damit ich gar nicht erst in diese Situationen komme, in so ein Verhalten zu kommen, wo ich das Gefühl habe, ich muss jetzt bingen. Ich halte dieses Gefühl nicht mehr aus. Ich muss jetzt essen. Und das für sich zu analysieren und zu gucken, was sind meine Alternativstrategien. Da gucken wir auch in den kommenden Episoden sicherlich nochmal drauf, weil ich glaube, das ist ein Thema, was sehr, sehr viele Hörer und Hörerinnen beschäftigen wird. Ich reiße das jetzt nur an, um meinen eigenen Weg einmal zu erzählen. Und ich habe parallel aber auch schon mal geschaut, wie kann ich Bewegung besser in meinen Alltag integrieren? Wie kann ich neben den Gassi-Runden, die ich mit meinem Hund sowieso schon gemacht habe, auch Bewegung weiter steigern? Insbesondere, ne, auch für meinen Körper, für mein Immunsystem, für Cardio, einfach um wieder fitter zu werden, um mehr Kondition zu bekommen. Und habe da verschiedene Sachen für mich ausgetestet. Ich habe Aquagymnastik probiert, ich habe mich im Fitnessstudio angemeldet. Ich bin walken gegangen, und ich glaube, auch da muss jede für sich selber gucken, was ist was, woran ich Spaß habe, weil ich glaube, solange Sport ein Kampf bleibt, und klar, man muss die Routine etablieren, der Schweinehund ist groß, es braucht einige Wiederholungen, bis der Körper sagt, okay, ich akzeptiere, es gehört jetzt zum neuen Leben dazu, aber man kann trotzdem schauen, gibt es etwas, was mir mehr Spaß bringt als anderes? Und ich habe für mich gemerkt, dass tatsächlich im Fitnessstudio, es gibt bei uns so ein Zirkeltraining, wo sich Geräte mechanisch einstellen lassen. Das ist so ein bisschen wie Gameboy-Spielen quasi. Man sammelt Münzen, indem man die richtige Geschwindigkeit, die richtigen Spannweiten nutzt. Es nennt sich E-Gym, kann ich sehr empfehlen. Insbesondere für Anfänger ist das, glaube ich, ein sehr, sehr leichter Start, wo ich meinen Spaß dran gefunden habe, was für mich richtig entspannt ist, wenn ich da meine 2 bis 3 Zirkelrunden mache, meine Wiederholung. Ich gehe richtig entspannt nach Hause, lege mir tolle Musik auf die Ohren und kann die Zeit für mich mittlerweile richtig genießen und nutzen. Von daher, das sind alles Dinge, die ich verändert habe, genauso wie Telleraufteilung, wieder mehr Obst, Gemüse zu integrieren. Ich habe eine Zeit lang sehr, sehr viel Zero-Getränke getrunken, auch da zu schauen, meinen Flüssigkeitsbedarf vorrangig mit Wasser zu decken und erst dann vielleicht mal zu Zero-Produkten zu greifen. Das sind alles kleine Veränderungen, die euch aber auf dem Weg nach der OP helfen werden. Und je früher man anfängt, diese Routine zu etablieren, diese Veränderungen, kleine Veränderungen umzusetzen, desto besser wird man unterwegs sein. Und es macht sich bezahlt, und das merke ich eben auch. Und das ist auch was, was meine Ernährungsberaterin mir immer wieder bestätigt hat. Sie sagte, je besser man sich vorher vorbereitet und damit auseinandersetzt, desto weniger Komplikationen und Herausforderungen wird man später auch haben. Und das ist eben das, was man selber tun kann, schon vor der OP. Und genau, gerne gebe ich euch da zukünftig auch auf jeden Fall noch mehr Einblicke. Das jetzt nur erstmal als kurzer Abriss. Und was ich euch heute aber auf jeden Fall noch mal ein bisschen erzählen möchte, bevor wir dann auch zum Ende kommen, weil das soll hier heute keine Endlosfolge werden, sondern ein erster Einstieg und Einblick in mein Thema und was euch hier so erwarten wird, genau, ist noch mal meine Motivation, sowohl diesen Podcast zu starten, als auch meinen Instagram-Kanal. Ich heiße dort bariatric.ani. Könnt da gerne mal auf mein Profil schauen, ist das, und das hatte ich ja eben schon erzählt, dass ich mich gerade zu Beginn meiner Magenverkleinerungsreise extrem lost gefühlt habe. Es gab natürlich Anlaufpunkte wie das Adipositas-Zentrum, auch damals gab es schon Instagram-Kanäle, auch damals gab es schon Selbsthilfegruppen, aber es gab so viele gut gemeinte Tipps, und ich habe gemerkt, dass diese Reise eine sehr individuelle ist, die sehr angepasst sein muss auf den eigenen Lebensstil, und ich hätte mir tatsächlich Begleitung gewünscht, die viel stärker nicht nur auf was ist das Standardkonzept, sondern wie können wir die Empfehlungen auf mich persönlich anpassen, sodass es für mich funktioniert und dass ich Lust habe, so wie ich mir meine Routinen etabliere, die auch mein Leben lang durchzuziehen. Also das, was ich am Anfang sagte, was bei Diätversuchen sehr häufig der Fehler ist, man versucht, sein Leben in ein Konzept zu zwingen und daran scheitert es am Ende. Und das wollte ich nicht mehr. Und da hätte ich mir einfach viel, viel stärkere Unterstützung gewünscht und Mutmachung in Form von Positivbeispielen. Und genau das möchte ich gerne für dich sein, dass wenn du überlegst, diesen Weg der Magenverkleinerung zu gehen oder wenn du auch vielleicht für dich beschließt, nee, ich möchte keine OP, ich möchte das erstmal so versuchen. Ich glaube, auch dann findest du in meinem Podcast, auf meinem Kanal sehr viel Motivation und auch Inspiration, denn wie gesagt, die Magenverkleinerung ist nur ein Tool. Trotzdem muss man auch sehr viel der Arbeit selber machen und viele dieser Themen sind genau gleich, egal ob mit oder ohne OP. Und ich hoffe einfach, dass ich dein empathischer Safe Space sein kann, der dir mit ja, praxiserprobten Tipps, ja, Routinen, Inspirationen geben kann, dass du ja, folgende Themen bei mir mitnehmen kannst und selber für dich daran arbeiten kannst. Also sowas wie Selbstliebe, dein Mindset, Bewegung, mentale Gesundheit. Wie kann man auch vorbeugen, dass ich nicht wieder Rückfälle bekomme in alte Strukturen, in alte Muster. Das heißt, ja, wirklich ein Mutmach-Account für alle, die eine sehr, sehr lange Diäthistorie hinter sich haben und es einfach satt haben und leid sind, immer gebrandmarkt zu werden als Leute, die nicht genug Disziplin haben, die es nur stärker wollen müssen, die schwach sind, die faul sind. Das ist totaler Quatsch. Ich glaube, gerade die Leute, die ein Leben lang diäten und alles der Welt versucht haben, sind die diszipliniertesten Menschen. Aber jeder kommt an den Punkt, wo er oder sie einfach keine Kraft mehr hat und Hilfe braucht. Und ich finde, sich dann Hilfe zu suchen, in welcher Form auch immer, aber die richtige Hilfe zu suchen, das ist der mutigste Schritt überhaupt. Und es ist ein Investment in sich selber, in seine Gesundheit, in seine Zukunft. Und ich finde es toll, dass du diesen Podcast hörst, als ein Schritt in die richtige Richtung, dir Hilfe zu holen und deinen Weg zu gehen. Und ich bin überzeugt davon, dass du es diesmal schaffen wirst. Und ich bin gerne dabei und begleite dich dabei. Von daher würde ich sagen, that's it for today. Und nächste Folge hören wir uns dann schon wieder. Und dann werden wir tatsächlich noch mal ein bisschen im Detail über den Weg zur Entscheidung zur OP sprechen. Das heißt, welche Fragen du dir stellen solltest und woran du für dich selber erkennen kannst, ob der Eingriff der richtige Weg für dich sein könnte. Bis dahin wünsche ich dir erstmal alles Gute und wir hören uns, deine Annika.